Kultur denken. Der Podcast des IFK. Willkommen bei Kultur denken, dem Podcast des IFK. Unsere erste Staffel fragt: Where are we now? Wo stehen die Kulturwissenschaften? Welche Entwicklungen prägten sie in den letzten Jahren? Und wie blicken sie auf ihre eigene Zukunft? Dabei fragen wir auch: Was ist Kulturwissenschaft eigentlich?
Das Denken in Geschichten hilft uns, die Welt zu verstehen.
Also, dass man sich über die Disziplinen hinwegsetzt.
Es ist auch unsere Aufgabe, uns in die Politik einzumischen.
Aus diesen Aushandlungen zwischen den Disziplinen wirklich etwas mehr Welt zu verstehen.
Weil er sie sich nämlich damit beschäftigt, was zum Geier ist denn Kultur?
Überdisziplinär und grenzüberschreitend.
Transgression, Grenzarbeit, Überschreitung.
Es ist viel weniger homogen, als man auf den ersten Blick annehmen will.
In dieser ersten Staffel von Kulturdenken, gestaltet von Hanna Ronzheimer und Julia Grillmeier, hören Sie über Kulturwissenschaft und Emanzipation, Erinnerung, Mobilität und Ökologie sowie kulturwissenschaftliche Weisen, die Welt zu denken, zu deuten und aktiv in ihr zu werden.
Man kann Kulturwissenschaft nicht definieren. Kulturwissenschaftliches Arbeiten heißt es hier ja auch, das ist eine Praxis.
Das war die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigl, von der Sie in dieser Episode noch hören werden. Where are we now? Die Frage nach dem Wo stellt sich beim IFK sowieso. IFK steht für Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien. Das IFK befindet sich in der Reichsratsstraße im 1. Wiener Gemeindebezirk. Das ist gleich gegenüber von dem Hauptgebäude der Uni Wien. Es gehört aber zur Kunst-Uni Linz und erweitert dort die kulturwissenschaftliche Abteilung. Damit ist das Where are we now freilich noch nicht geklärt. Wir werden also danach fragen, wo, was und wer die Kulturwissenschaften sind und was es denn heißt, heute KulturwissenschaftlerIn zu sein. Dazu hören wir gleich mehr von Karin Harrasser und Thomas Macho. Karin Harrasser ist Professorin für Kulturwissenschaft an der Kunstuniversität Linz und Direktorin des IFK. Thomas Macho ist Kulturphilosoph und ehemaliger und langjähriger Direktor des IFK. Wie Sie an der Zusammenstellung von Zitaten und Interviewauszügen am Anfang dieser Episode entnehmen können, ist ein zentrales Merkmal der Kulturwissenschaft die Interdisziplinarität.
Aus diesen Aushandlungen zwischen den Disziplinen.
Überdisziplinär und grenz.
Und das betont auch Karin Harrasser, gefragt nach ihrem eigenen Interesse bzw. was sie in die Kulturwissenschaften geführt hat.
Für mich war das Angebot der Kulturwissenschaft eins der Überwindung von disziplinären Grenzen. Das hat aber sehr viel mit meiner ganz spezifischen Positionierung zu tun, weil ich habe halt Germanistik und Geschichte studiert und das war in den 90er Jahren in Wien doch sehr, sehr disziplinär eingeschränkt. Und deshalb waren die Fragen, die man da gestellt hat und die Arten und Weisen, wie man gearbeitet hat, waren für meine Wahrnehmung sehr, sehr eng. Und für mich war es deshalb wahnsinnig interessant und herausfordernd, mit Kulturbegriffen oder mit dem Begriff des Mediums zu arbeiten. Das stimmt aber, glaube ich, nur für meine Person, für jemand, der Sozial- und Kulturanthropologie studiert hat, der sieht sich aus ganz anderen Gründen als Kulturwissenschaftlerin, weil sie sich nämlich damit beschäftigt, was zum Geier ist denn Kultur.
Diese Vielfalt wird auch deutlich, wenn man sich die Gastforscherinnen ansieht, die das IFK im Jahreszyklus einlädt, um bestimmte Themen zu bearbeiten und darüber vorzutragen. Thomas Macho.
Wir laden also Menschen ein, die sich diesem Spektrum der Kulturwissenschaften auch mit all den Unschärfen, die das beinhaltet, zuordnen und mit Projekten bewerben. Wir haben einen internationalen Beirat, der dann die Fellows, die eingeladen werden, auswählt. Wir selbst wählen Doktorandinnen und Doktoranden, Junior Fellows aus, die dann sozusagen die Kohorte der jeweiligen Semester komplettieren.
Darunter sind Menschen mit ganz unterschiedlichen akademischen Hintergründen. Viele haben Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Geschichtswissenschaft studiert, sind auf eine bestimmte Sprache oder Epoche spezialisiert. Darunter sind aber auch Künstlerinnen, Übersetzerinnen und Menschen aus noch ganz anderen Forschungsbereichen. Hilfreich ist also nicht nur zu schauen, sozusagen, wo kommen die Leute her, sondern wo wollen sie hin. Am besten, man schaut sich die Methoden an.
Weites Feld, weil betrifft immer viele Disziplinen. Und es ist nun auch so, dass es nicht die kulturwissenschaftliche Methodik gibt. Es gibt alle möglichen Methoden, die wir alle interessant und spannend finden. Das kann also ebenso jemand sein. Wir haben gerade eine Reihe von Fellow Studies, so arbeiten, die mit offenen oder narrativen oder lebensgeschichtlichen Interviews arbeiten und auf die Art und Weise versuchen, zu irgendwelchen Kernthemen der Kulturwissenschaften neue Facts und neue Informationen zu generieren, neue Theorien zu bilden und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch klassische Historikerinnen und Historiker, die eben ganz bestimmte Felder, ganz bestimmte Themen untersuchen, dabei aber dann nicht nur klassisch, was weiß ich, sozialgeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich oder so arbeiten, sondern eben auch kulturgeschichtlich, ideengeschichtlich. Das heißt auch einen Blick auf die Literaturen werfen können, die in der Zeit entstanden sind, auch mal Zeitungen konsultieren können in Bezug auf das, was die publizieren, die Medien in den Blick nehmen und so weiter und so fort.
Die Kulturwissenschaften beschäftigen sich also mit, Kultur und sind so vielfältig, weil auch unter diesem Begriff ganz unterschiedliche Sachen verstanden werden. In seiner Einführung in die Cultural Studies versucht Oliver Machert eine Definition. Und, wie Sie sich vorstellen können, geht es auch hier nicht darum, eine Definition von Kultur zu geben, sondern vielmehr die vielen Definitionen ins Wackeln zu bringen. Er schreibt hier: Es ist evident, dass Kultur für die Cultural Studies alles andere als den Sammelbegriff für das Wahre, Schöne und Gute darstellt. Sie ist aber auch nicht der neue Sammelbegriff für das Amüsante, Laute und Bunte. Vielmehr wird Kultur den Cultural Studies fragwürdig. Das Kulturelle verliert seine Unschuld. Es kommt zum Bruch mit der landläufigen Vorstellung, das Kulturelle, sei es nun in seiner Hoch- oder in seiner popkulturellen Dimension, sei etwas an sich Harmloses. Kultur ist eben nicht oder zumindest nicht nur das Vergnügliche, das nach dem Ernsten kommt, das Spiel nach der Arbeit, das Unpolitische und Unverfängliche, sondern die Kulturwissenschaften bezeichnen damit eine Reihe an Prozessen und Phänomenen, mittels derer wir Sinn erzeugen, die Welt begreifen und unseren Platz darin definieren. Das ist jetzt etwas abstrakt. Glück daher, dass wir für diesen Podcast auf die Konferenz Where Are We Now zurückgreifen können, die genau nach diesen Gemeinsamkeiten und Unterschieden innerhalb der Kulturwissenschaft fragte.
Ich meine, die Konzeption ist ja, glaube ich, ein bisschen tongue-in-cheek formuliert, indem wir geschrieben haben, kulturwissenschaftlich arbeiten 1993 bis 2043. Das heißt, wir schauen zurück 30 Jahre und erlauben uns zu sagen, es gibt uns noch weitere 20 Jahre mindestens. Und wir stehen eigentlich an dieser Kreuzung zwischen dem, was war und dem, was hoffentlich noch an Gutem kommt. Und an interessanten und die Themenblöcke, die wir definiert haben, sind eigentlich alle so entstanden, dass wir überlegt haben, was waren denn große und wichtige Themen der Kulturwissenschaft in den letzten Jahren, wie haben sie verändert, aus welchen Ecken kommen so überraschende neue Aufträge für Kulturwissenschaft, und darauf haben wir uns dann in den Themenblöcken konzentriert, um zu sagen, was waren eigentlich die wichtigen Themen und wie schauen wir heute drauf.
Kulturwissenschaftlich arbeiten, das war auch der Untertitel der Tagung, mit der anregenden wie auch verwirrenden Angabe 1993 bis 2043. Es wäre aber nicht Kulturwissenschaft, würde nicht auch gleich dieser Rahmen gesprengt.
Kulturwissenschaften, damit beginnt die Konferenz, haben eine viel längere Geschichte, einerseits und andererseits aber auch eine durchaus nicht ganz einfache und schwierige Geschichte. Längere Geschichte heißt, es gibt tatsächlich, und das ist ein Terminus von Sigrid Weigel, weshalb wir sie auch eingeladen haben, es gibt tatsächlich schon die Rede von Kulturwissenschaft im Kontext zum Beispiel des Neukantianismus in Deutschland.
Das ist eine philosophische Strömung, die mit den 1860er Jahren beginnt.
Wo Georg Simmel, Ernst Cassirer, in gewisser Hinsicht eben auch Walter Benjamin, Abi Warburg, Sigmund Freud und so weiter dazugerechnet werden dürfen. Die reden schon von Kulturwissenschaft. Aber eine Etablierung von Kulturwissenschaft in institutionellem Sinn findet erst sehr viel später statt.
Und damit sind wir bei Sigrid Weigl und der sogenannten ersten Kulturwissenschaft. Sigrid Weigl ist eine deutsche Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, Walter-Benjamin-Expertin und sicherlich eine der einflussreichsten Stimmen in dieser Richtung der Kulturwissenschaft. Und auch sie betonte, wie eingangs zu hören war, dass die Kulturwissenschaft immer zwischen den Disziplinen und an den Grenzen der Disziplinen arbeitet. Macht es also überhaupt Sinn, sich unter dem Begriff Kulturwissenschaften zu versammeln? Ja, sagt Sigrid Weigl.
Weil es gerade darum geht, die disziplinären Grenzen zu überschreiten. Also Transgression, Grenzarbeit, Überschreitung, das ist ja auch das, was für mich wichtig ist an der ersten Kulturwissenschaft. Ich glaube, wichtig ist, dass man in einem Bereich, man sagt immer trained, also ausgebildet ist, dass man sich mit bestimmten Methoden so gut auskennt, dass man und sie gelernt hat anhand eines bestimmten Registers, also bei mir die Philologie. Und das nutzt aber, um eben nicht Gegenstände als Definition des Faches zu verwenden, wie mein Fach hieß eben früher deutsche Sprache und Literatur. Nein, philologische Kompetenzen zu nutzen, um kulturelle Bestände aller Art zu analysieren, im Hinblick auf ihre verborgenen Bedeutungen, ihre Bedeutungsgenese, das Fortwirken von unsichtbaren Aspekten darin und so weiter.
Um dies zu konkretisieren, gibt Sigrid Weigl ein Beispiel, wie eine andere Disziplin sich kulturwissenschaftlich weiterentwickelte.
Kunsthistoriker haben die Bildwissenschaft entwickelt, das ist auch ein kulturwissenschaftliches Arbeiten. Weil früher ging es eben darum, dass das Fach über Kunst definiert wird. Und dabei ist die Frage danach, wie Bilder eigentlich funktionieren und welche Rolle sie spielen, gar nicht ins Zentrum getreten. Und erst über eine gemeinsame kulturwissenschaftliche Arbeit ist sowas wie eine kritische Bildwissenschaft entstanden, die natürlich ungeheuer wichtig ist, weil Bilder eine immer also quantitativ größere Rolle spielen und damit aber natürlich auch sehr stark prägen die Diskurse und politische Entwicklungen und so fort.
Die kritische Bildwissenschaft entwickelt also Methoden, um Bilder lesbar zu machen und ihre Wirkungsweisen zu verstehen. Man kann Kulturwissenschaft nicht definieren, sagt Sigrid Weigl, aber man kann darüber sprechen, wie denn kulturwissenschaftliches Arbeiten funktionieren kann.
Kulturwissenschaftliches Arbeiten heißt es hier ja auch, das ist eine Praxis. Und zwar eine intellektuelle Praxis, die aus bestimmten Expertisen erwachsen ist, aber sich für kulturelle Prozesse interessiert, ohne dabei, wie häufig oder manchmal kritisiert wird, ökonomische, sozioökonomische Bedingungen zu vergessen. Darum kann es nicht gehen. Weil Kultur eben nicht, und das ist das, was Kulturwissenschaft allgemein betrifft, Kultur ist eben nicht die Einheit oder Gesamtheit von Sparten oder Institutionen und oder Künsten, sondern betrifft das die Lebensweise und die Denkweise, also wie Denken sozusagen, Vorstellungen sich in praktischem Handeln und in der Gestaltung der Kultur niederschlagen. Und manifest werden.
Und da sind wir schon ganz bei Sigrid Weigls Forschungsfeld der ersten Kulturwissenschaft, die sich Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts formiert.
Für mich war Kulturwissenschaft nie unpolitisch. Also ich arbeite ja über die erste Kulturwissenschaft, mache die immer stark, weil ich finde, da ist ein unglaubliches erkenntnistheoretisches Potenzial, was überhaupt noch nicht ausreichend angeeignet ist oder genutzt ist, was nicht heißt, dass das Vorbilder sind, methodische Vorbilder, sondern nach meiner Meinung eben ein Laboratorium, wo man studieren kann, wie Fragen entwickelt werden, die Fragen eben komplexer auch angehen, als sie in den Disziplinen, also disziplinär arbeiten heißt immer Reduktion auf bestimmte Aspekte und Kulturwissenschaft versucht eben die Komplexität wieder ins Spiel zu bringen.
Dieses Laboratorium, in dem ein transdisziplinäres und experimentelleres Denken stattfand, macht Sigrid Weigl in einer um 1900 entstandenen kulturwissenschaftlichen Bewegung fest, zu der Denker gehörten wie Sigmund Freud, Georg Simmel, Ernst Bloch, Ernst Cassirer, Hannah Arendt, Gershom Scholem, Walter Benjamin, Abi Warburg und Helmut Plessner. Sigrid Weigl prägte für diese Gruppe an Denkerinnen den Begriff erste Kulturwissenschaft. Was aber nicht heißt, dass es sich hier um eine philosophische Schule handelt, und es handelt sich auch nicht um den Ursprung von Kulturwissenschaften. Vielmehr geht es um einen Zusammenhang mit zeitgenössischen Kulturwissenschaften, der oft vergessen wird, wie Sigrid Weigl erklärte.
Ich habe auch dieses erste Kulturwissenschaft eigentlich nur formuliert im Hinblick auf den Cultural Turn, um darauf aufmerksam zu machen, dass es schon mal was gegeben hat, dass es offenbar vergessen worden ist und dass man das lohnt, sich das wieder anzueignen. Als in den europäischen Humanities, sage ich mal, der Cultural Turn begann in den 80er Jahren, waren die dominanten Theorieangebote entweder aus den Cultural Studies, die überwiegend aus dem britischen Marxismus kamen und durchaus dogmatische Züge hatten, oder aus der angloamerikanischen Ethnologie mit großem Anregungspotenzial, Writing Culture und so weiter.
Writing Culture hieß ein sehr einflussreicher Essayband, der von James Clifford und George E. Marcus herausgegeben wurde. Writing Culture erschien erstmals 1986 und bildet eine Debatte ab, die das Feld der Kulturwissenschaften bzw. der Sozial- und Kulturanthropologie stark prägte. Was hier hinterfragt wurde, ist die Repräsentation von Kultur bzw. sogenannten fremden Kulturen durch Ethnologinnen. Sprich, ob solche Beschreibungen jemals neutral, geschweige denn objektiv sein können. Gefordert wurde, dass die Perspektiven der Schreibenden, also in diesem Fall der Ethnologinnen, nicht mehr ausgespart, sondern aktiv thematisiert wird, auch in deren Texten. Aus einem bestimmten Blickwinkel zu schreiben, macht die Beobachtung schließlich nicht falsch. Aber zu verleugnen, dass es sich um einen bestimmten Blickwinkel handelt, schadet der Erkenntnisfindung und mündet im schlimmsten Fall auch in Gewalt, etwa wenn dadurch Fremdzuschreibungen, Stereotype und Rassismen propagiert werden. Diese Debatte fand vorwiegend im englischsprachigen Raum statt, innerhalb der Cultural Studies, die nochmal ein bisschen eine andere Geschichte und Ausrichtung haben als die deutschsprachige Kulturwissenschaft. Sigrid Weigl beobachtete diese Theoriebildung und war eben an eine frühere europäische Denktradition erinnert.
Und in dem Moment, ich war immer schon also Spezialistin für Benjamin, ein bisschen Spezialistin in Anführungsstrichen, also Benjamin hat mich immer fasziniert. Und in dem Moment habe ich gedacht, Moment, da gibt es eine europäische Tradition, die vielleicht adäquater ist, auch für, um sich mit der kolonialen und nationalistischen Geschichte Europas auseinanderzusetzen, als diese globalen Theorieangebote, gegenüber denen ich immer sehr skeptisch bin, weil sie ja sozusagen Überflieger sind und alles dann doch wieder homogenisieren, obwohl sie im Namen der Differenz mal angetreten sind, nicht? Und da habe ich eben angefangen, mich intensiver damit zu beschäftigen, dass es offenbar die Autoren, die mir wichtig waren, wie Sigmund Freud, Walter Benjamin, Abi Warburg, Simmel, Plessner, ein ganz wichtiger Denker, der viel zu wenig rezipiert wird, weil er einen sehr kreativ-kritischen Blick auf Naturwissenschaften hat, aber die nicht einfach sich nicht dagegen abgrenzt. Was mich daran fasziniert und ob es da irgendwie Gemeinsamkeiten gibt, ohne sie als eine homogene Gruppe zu behandeln.
Die Gemeinsamkeit dieser DenkerInnen, die Sigrid Weigl herausstreicht, ist das Denken über Disziplinen hinweg, das aus einer ganz bestimmten historischen Bedingung entsteht. Es handelt sich um Menschen in prekären Situationen innerhalb des akademischen Betriebes. Es handelt sich um AußenseiterInnen.
Dann ist mir eben nach und nach aufgegangen, dass überwiegend das Autoren sind aus einem säkularisierten Judentum, Österreich, Deutschland, die in der Akademie überwiegend keinen festen Ort hatten oder Jahrzehnte zum Teil gekämpft haben, um überhaupt wenigstens eine außerordentliche Professur zu erhalten wie Simmel. Da gibt es Gutachten, die sind voller unglaubliche antisemitische Stereotype, also ein Israelit mit zersetzendem Denken und solche Geschichten. Also die hatten, waren konfrontiert mit einem Antisemitismus und einer Ausgrenzung und einer Randstellung. Einige haben ganz außerhalb der Universität gearbeitet, manche am Rand der, ihrer Disziplin. Und das haben diese Denker in eine, diese Randstellung in eine exzeptionelle radikale Denkweise der Überschreitung von Fachgrenzen. Das ist das Gemeinsame. Natürlich haben sie je Unterschiedliches entwickelt. Und das, was Benjamin sagt, für diesen neuen Forschergeist, wie er das nennt, das sind Forscher, die sich in Grenzbezirken daheim fühlen. Das ist ja auch eine tolle Formulierung. Und die mit Grenzfällen arbeiten. Also mit Phänomenen, die eben nicht durch ein Fach erklärt werden können. Und das gilt ja im Grunde genommen für alle realen Phänomene. Die müssen immer reduziert werden, um sie fachwissenschaftlich zurechtzubiegen.
Darüber hinaus heißt für Sigrid Weigl das Laboratorium auch, dass diese Denkerinnen in Dialog gebracht werden. Dort, wo es Dialog gab, aber auch dort, wo der nie stattgefunden hat.
Dann gibt es natürlich auch verborgene Verbindungen, manchmal auch Versuche der Kommunikation. Also Benjamin, der versucht hat, mit dem Abi-Warburg-Institut in Hamburg in Kontakt zu treten, was leider gescheitert ist, und zwar durch Sachsel und Panofsky. Die Zusendung dieses Buches, des Trauerspielbuches von Benjamin, wahrscheinlich als Konkurrenz erlebt haben. Jedenfalls haben sie gesagt, das sei ihnen zu gescheit. Sie hätten zwar viel daraus gelernt, aber es sei doch zu gescheit. Und das ist schade, nicht? Also, man stellt sich mal vor, Benjamin hätte in Hamburg vorgetragen, ein Dialog zwischen Warburg und Benjamin, da hat nicht stattgefunden, also müssen wir ihn heute stattfinden lassen. Das ist so meine Idee von Laboratorium. Und dasselbe gilt für Freud und Benjamin. Oder Freud und Warburg. Benjamin hat Freud sehr genau studiert und daraus viel gelernt. Also für mich hat das ein unglaubliches Anregungspotenzial, auch um Sackgassen zu untersuchen. Also welche Wege haben auch nicht zum Erfolg geführt? Warum? Was sind die erkenntniskritischen Aspekte? Warum, also zum Beispiel Warburgs Versuch, eine naturwissenschaftlich begründete Symboltheorie zu entwickeln, ist ja gescheitert. Genauso wie Freuds Versuch, eine biologische Gedächtnistheorie zu entwickeln. Aber auf den Wegen dieser Versuche sind so wichtige, brisante, methodologische und erkenntnistheoretische Einsichten zustande gekommen, die heute in der Neurowissenschaft noch lange nicht gedacht werden. Insofern ist da auch ein Potenzial, um im Dialog mit den heutigen Spezialwissenschaften, also Informatik, Neurowissenschaft und so weiter, ins Gespräch zu gehen.
Die erste Kulturwissenschaft konzentrierte sich auf kulturelle Praktiken. Man denke zum Beispiel an Walter Benjamin, der viel über das Erzählen schrieb. Man denke zum Beispiel an sein einflussreiches Buch »Ursprung des deutschen Trauerspiels«, wo er über verschiedene Formen der Sprache und ihre geschichtlichen Hintergründe nachdachte. Dieser Fokus auf kulturelle Praktiken ist besonders, weil er in Opposition stünde zu einem konservativen und konservierenden Ansatz, Kultur als Ganzheit zu denken und zu betrachten, wie das etwa im Weltkulturerbe zum Ausdruck kommt. Wie Sigrid Weigl auch in ihrem Vortrag ausführte, finden sich in dieser ersten Kulturwissenschaft auch Ansätze, Anthropologie neu zu denken. Man denke etwa an Helmut Plessners Rede »Die Aufgabe der philosophischen Anthropologie« von 1936 oder Abi Warburgs Studien zu der Kultur der Pueblos in Nordamerika bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Hier finden sich bereits eine, wie Sigrid Weigl das nannte, Selbstdistanzierung vom hegemonialen Standpunkt statt. Zum Beispiel die Einsicht, dass die Welt eben nicht mit der griechischen Kultur begonnen habe und nicht alles vor diesem Hintergrund beschrieben werden kann. Und da wären wir wieder bei Writing Culture, Breitenwirksam wird diese Debatte also erst in den 1970er Jahren. Inzwischen ist Intertrans- und Crossdisziplinarität ein hohes Gut an der Universität. Aber damit ein tatsächlicher Austausch zwischen den Bereichen stattfinden kann, ist viel Arbeit, viel Übersetzungsarbeit, viel Offenheit und Dialog nötig. Sigrid Weigl nennt ein Beispiel aus ihrer eigenen Forschungstätigkeit.
Wobei das Fruchtbarste meiner Ansicht nach ist, das habe ich am ZFL sehr viel praktiziert.
ZFL, das ist das Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin, das Sigrid Weigl lange leitete.
Die Zusammenarbeit zwischen Kulturwissenschaftlern und Experten für bestimmte spezialisierte Register oder Quellen oder Gegenstände. Und das Schöne dabei war eigentlich immer, dass, sagen wir etwa, Mediavisten, die irgendetwas vorgetragen haben, beglückt darüber waren.
Mediavistik ist die Beforschung des europäischen Mittelalters durch zum Beispiel Historikerinnen, Philologinnen, Archäologinnen oder Theologinnen.
Mediavisten, die irgendetwas vorgetragen haben, beglückt darüber waren, was eigentlich alles in ihren Gegenständen steckt, wenn sie in kulturwissenschaftlichen Kontexten dann ihre Präsentationen brachten, weil wir eben größere Zusammenhänge, also Fragen nach größeren Zusammenhängen auch stellen, die eben in der Disziplin selber häufig sehr kleinteilig behandelt werden.
Und in diesem fächerübergreifenden Ansatz und den damit verbundenen Blick über den Tellerrand, darin steckt für Sigrid Weigl auch das inhärent Politische der Kulturwissenschaften.
Politisch ist für mich die Kulturwissenschaft von Anbeginn, weil es ja gerade darum geht, radikal zu denken und diese Grenzen und vor allen Dingen diese Deformation professionell von Fachwissenschaftlern zu überwinden, sich nicht immer zu beschäftigen mit Abgrenzungshabitus, sondern zusammenzuarbeiten. Ich habe gearbeitet mit, also ganz praktisch auch mit Chirurgen, mit Biologen, mit Informatikern, um die, sagen wir, die kulturellen Voraussetzungen, die begriffsgeschichtlichen Voraussetzungen, wissenschaftsgeschichtlichen Voraussetzungen und Effekte von bestimmten disziplinären Praktiken, die ja ins unser Leben eingreifen, mit den Spezialisten gemeinsam zu bearbeiten. Und das ist eine politische Praxis. Für mich ist es nicht eine politische Praxis, irgendein Programm zu proklamieren und nochmal zum 100. Mal zu sagen, dass feministische Politik und ökologische Politik zusammengehören. Das möchte ich dann etwas genauer sozusagen in der Praxis von einzelnen Fachwissenschaften sehen, was das bedeutet.
Und in diesem Zusammenhang betont Sigrid Weigl nochmals die Wichtigkeit, aber auch die Herausforderung von interdisziplinärem Arbeiten.
Die Mehrheit der interdisziplinären Arbeit ist einfach eine Aneinanderreihung fachwissenschaftlicher Beiträge unter einem sogenannten Umbrella-Thema. Das ist einfach bis heute fast immer noch so. Und echte Interdisziplinarität, das heißt ein Gespräch, was auch gar nicht so einfach immer ist, das ist sehr, sehr selten immer noch. Das ist auch sehr herausfordernd, weil, also in meiner Zusammenarbeit mit der Chirurgie, mit einem Chirurgen, natürlich immer wieder tauchen Fragen auf. Also wir haben vor allen Dingen über diese Indikation ästhetische Chirurgie, das hat sich herausgestellt, dass das ein wichtiges Thema ist. Also der Chirurg Hannes Habel ist ein international gefragter Chirurg, der angeborene Deformationen der Schädelform korrigiert, die durch eine zu früh zugewachsene Schädelnaht entstehen. Und da diese Operationen keine medizinische Indikation haben, weil das hat keinen Einfluss auf die Hirnentwicklung, haben viele dann zu einer ästhetischen Indikation gegriffen, und die ist natürlich steht unter Verdacht und wird sehr kontrovers diskutiert. Und dann habe ich mich mit der Geschichte der kosmetischen und ästhetischen Chirurgie seit dem 19. Jahrhundert beschäftigt, sehr intensiv und sehr genau. Und geschaut, wo kommt das eigentlich her, diese Überlegung? Und das tatsächlich war es so, dass um 1900 Kosmetik, was ja eigentlich seit der Antike eine sagen wir, Körper- und Schönheitskultur ist, die den Körper von außen behandelt, wurde erweitert um chirurgische Maßnahmen. Also so ging sozusagen unter die Haut. Ne? Die Kosmetik ging unter die Haut und daher kommt der Begriff kosmetische oder ästhetische Chirurgie. Und dann kam der Erste Weltkrieg mit den versehrten Gesichtern und ganz tolle Entwicklung der Operationstechniken, um diesen Menschen auch irgendwie ein Gesicht zurückzugeben. Und dann kam der NS und dann wurde das ganz in ganz anderer Weise wieder gewendet, nämlich rassistisch. Also das ist eine unglaublich komplexe Geschichte und das ist natürlich in unseren Köpfen irgendwie drin, diese ganze physiognomische Denkweise und so weiter. Das wissen aber die Chirurgen nicht. Aber dem Havel war aufgefallen, dass über seine Art, überhaupt sein Feld der Chirurgie in den Lehrbüchern nicht steht. Ja, warum nicht? Weil es ein Tabu ist, über Schädelformen zu sprechen, aufgrund der Rassenkunde. Das war ihm auch klar. Und dann haben wir aber das genauer und differenzierter untersucht. Und das ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit geworden. Ne?
Diese von Sigrid Weigel und dem Mediziner Hannes Haberl untersuchte Kulturgeschichte der chirurgischen Kosmetik der Schädelform ist in dem Band Schädel, Basis, Wissen nachzulesen, der 2017 im Kulturverlag Cardmus erschien. Mit diesem Beispiel einer fächerübergreifenden Studie, in diesem Fall zwischen Literatur und Kulturwissenschaft, Soziologie und Medizin, endet diese erste Episode von Kulturdenken. Kulturdenken ist der Podcast des Internationalen Forschungszentrums für Kulturwissenschaft der Kunstuniversität Linz in Wien, dem IFK. Wir freuen uns, wenn Sie Kulturdenken abonnieren und vor allem auch sehr, wenn Sie Ihre Gedanken und/oder Feedback mit uns teilen möchten. Jule Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und auf ein Wiederhören.